herzlich willkommen zu unserem Disruptiv-Podcast aus Frankfurt, heute 30 Grad. Und wir haben heute einen sehr, sehr spannenden Gast zu Besuch, direkt in Zürich angesiedelt. Und ja, auch dort ist, glaube ich, so warm. Und ich kann nur sagen, wenn es um das Thema Zukunft der Arbeit geht, um globale Arbeitsmärkte oder eben auch um internationales Netzwerken, dann ist die Person, mit der wir gleich sprechen werden, sicherlich die prägendste Stimme weltweit.
Disruptiv. Die Arbeitswelt von morgen, heute gestalten.
Bin sehr, sehr froh, heute Bettina Schaller zu begrüßen in unserem Podcast. Und Bettina ist bei uns die Group SVP für Public Affairs und ist auch nebenbei noch Präsidentin von dem World Employment Corporation und hat, glaube ich, auch noch sehr, sehr viel mehr gemacht, was ich jetzt gar nicht alles vorstellen möchte, sondern würde einfach mal Bettina dir das Wort übergeben, weil wir sind sehr, sehr gespannt, weil du hast ja eher die globale Brille und die globale Sicht und die hat ja immer auch Auswirkungen auf uns in Deutschland und von daher sind wir sehr, sehr froh, dich heute für den Podcast gewinnen zu dürfen. Und aber erzähl doch vielleicht erstmal den unseren Zuhörern so ein bisschen, wer du bist und was du schon so alles gemacht hast.
Ja, Stefan, vielen herzlichen Dank meinerseits, dass ich mich heute bei euch hier einzoomen kann. Ja, tatsächlich aus Zürich. Das ist so. Vielleicht gleich dazu. Ich bin tatsächlich Schweizerin, aber nicht in der Schweiz aufgewachsen, sondern ich habe sogar einige Jahre in Deutschland gelebt. Und zwar als Kind in Bonn. Und dann durfte ich meinen Magister in Freiburg im Breisgau absolvieren. Insofern habe ich natürlich immer ein Plätzchen für Deutschland in meinem Herzen. Blicke natürlich gerade jetzt auch sehr, sehr, sehr gespannt auf die Entwicklung in Deutschland, die Situation in Deutschland, sei es arbeitsmarkttechnisch oder grundsätzlich. Es ist tatsächlich so, dass meine Rolle global ist bei einem der großen in der Branche, also bei der Adecco Group, eben ein Schweizer Unternehmen, eben in Zürich mit Hauptsitz. Wobei es also in meiner Rolle, da könnte ich auch aus der Türkei sein oder aus Burkina Faso, sage ich zum Teil, ist es wirklich ein Zufall. Wir sind relativ wenige Schweizer, die wirklich da in Hauptsitzfunktion auch tätig sind. Ich kam vor 16 Jahren, kam ich zur Adecco Group, damals auch in die Branche. Also ich kannte die Branche überhaupt nicht und muss auch gestehen, also ich komme aus einer Familie mit Politikern, Beamten und die hatten alle so gesunde Vorbehalte auch gegen die Art und Weise, wie natürlich unser Geschäft wahrgenommen wird vor allem. Und das ist ja ein großes Thema, vielleicht kommen wir da noch darauf, also die Wahrnehmung dessen, was unsere Branche macht und dann die Realität ist ja eine andere.
Absolut.
Aber aus meiner Optik damals, ich war immer in diesen politischen Thematiken unterwegs, also eben politische Wissenschaft, wie ich gesagt habe, in Freiburg im Breisgau, habe dann aber gleich in der Privatindustrie gearbeitet, war dann auch Diplomatin, also bin dann eingetreten ins so quasi deutsche Auswärtige Amt, wollte dann unbedingt an einen exotischen Ort geschickt werden. Ja, wo haben die mich hingeschickt als ersten Posten? Brüssel. Ist natürlich auch ein Dschungel, das ist klar, aber gut. Und nachdem das Departement, wie wir es in der Schweiz nennen, mich nach Brüssel wieder zurück nach Bern, also die Schweizer Hauptstadt, schicken wollte, habe ich dann gesagt, also Leute, ich glaube, ich werde das ganze Experiment hiermit beenden. War für mich damals schon so ein bisschen ein Ding, weil ich sah mich da so als Diplomatin und Vertreterin eben dieser neutralen, innovativen, wohlhabenden natürlich, also sehr privilegierten Schweiz, die eben so viel mitbringen kann. Und dann war das plötzlich nicht mehr da. Und dann bin ich eben über Umwege dann zur Adecco Group gekommen. Ich habe über die Jahre immer in diesem Bereich Politik und Public Affairs und institutionelle Beziehungen, habe ich einerseits eben die Funktion aufgebaut bei der Gruppe und mich dann aber von Anfang an eben auch in arbeitsmarktpolitischen Gremien habe ich angefangen, mich bemerkbar zu machen und auch niederzulassen. Also das kann man so sagen. Und so hat das dann unweigerlich dazu geführt, dass dann irgendwann, eben jetzt in dem Fall vor 5,5 Jahren, ich dann zur Präsidentin gewählt wurde des Weltverbandes der Branche. Jetzt mein deutsches Mitglied da ist der GVP, also der Verband für Personaldienstleister. Aber da gibt es natürlich im deutschsprachigen Raum, da gibt es auch das Schweizer Mitglied, also Swiss Staffing, das österreichische Mitglied. Und somit ist das ein großer Bestandteil auch meiner Aufgabe, eben diese Brancheninteressen zu vertreten. Und dann aber nochmals gröber Arbeitsmarktpolitik bin ich auch, also mitunter zum Beispiel Vizepräsidentin des Ausschusses für Beschäftigung und Bildung des G20. Bin auch im G7. Also es ist immer sehr spannend da natürlich. Dieses Jahr die USA haben die Präsidentschaft. Die haben übrigens beschlossen, nö, also Thema Labor, also Beschäftigung, nö, das braucht keine Arbeitsgruppe. Also die ganze Arbeit, die wir da über die Jahre jetzt, ich bin da seit 11 Jahren dabei, nein, seit 2011, jetzt muss ich rechnen, 15 Jahren dabei, die ist einfach mal total brachgelegt worden. Aber gut, das sind ja generell Tendenzen, die man sieht. Also Vizepräsidentin da, dann bin ich Präsidentin des Beschäftigungsausschusses von Business at OECD und zwar im Employment Labor Social Affairs Committee. Und dann habe ich eben noch eine Anzahl anderer Mandate. Was ich auch vor einigen Jahren beschlossen habe, ist, dass ich mich sehr stark engagiere auf Themen der Inklusion. Und dann spezifischer, was Frauen im Arbeitsmarkt anbelangt. Ich glaube, wir kommen darauf heute. Aber Stefan, das war jetzt eine sehr, sehr lange Einleitung. Und was ich über die Jahre auch gelernt habe, ist, die immer sagen, oh, ich werde schnell was mal über mich sagen. Nein, ich nehme mir die Stunde. Und ich habe noch längst nicht alles erzählt. Ich habe eine Tochter, 20-jährig. Stefan, da muss ich euch sagen, da bin ich komplett verloren. Also das ist eine ganz andere Welt. Mein Mann und ich, wir schauen uns da zum Teil verzweifelt an. Natürlich vor Begeisterung auch, aber genau, so viel ein bisschen zu mir noch als Person.
Ja, vielen Dank, Bettina. Wirklich ein beeindruckender Werdegang und kann nur erahnen, was du meinst. Mit meinen 2 Söhnen, 6 und 8 Jahre alt, bin ich auch gut herausgefordert. Ja?
There you go.
Aber es ist eine super Brücke, deine Vorstellung zum eigentlichen Thema. Jede Entwicklung, die wir in Deutschland ja haben, da geht ja eigentlich eine globale Entwicklung voraus, auch im Arbeitsmarkt. Und wenn wir jetzt einfach mal sagen, wir schauen mal 10 Jahre in die Zukunft, wirkt so ein bisschen vielleicht fast schon naiv, weil wir wissen ja teilweise nicht mehr, was nächstes Quartal passiert. Aber dennoch vielleicht mal einen Blick bemühen in die Zukunft und zu sagen, welche Annahmen von heute werden in den nächsten 10 Jahren wirklich fast überholt sein? Vielleicht auch mit deinem globalen Blick drauf geguckt, welche Rolle spielen Unternehmen überhaupt noch oder arbeiten Menschen vielleicht auch dann zunehmend projektorientiert? Was ist so deine Einschätzung?
Ich liebe diese Frage und bin mittlerweile auch so angekommen, dass ich jetzt mit Stand heute sage, weißt du was, in 10 Jahren sieht es eigentlich gar nicht so wahnsinnig anders aus. Das ist wahrscheinlich ein bisschen unerwartet, wenn ich das so sage, weil natürlich alle von den wahnsinnigen Disruptionen reden, natürlich von dem Einfluss von Technologie. Ich werde übrigens auch da, also ich nutze den Begriff KI eher ungerne diese Tage, weil sehr viel von dem, was als KI beschrieben wird, eigentlich gar kein KI ist, sondern Technologie oder eben Chatbot oder sonst irgendwas. Also sage ich mal lieber Technologie. Ja, natürlich sehen wir da, dass das in aller Munde ist, aber wir sehen jetzt mittlerweile heute, erstens, eben was Technologie anbelangt, dass die sogenannte Adoption, da musst du mir dann helfen mit den Ausdrücken, Stefan, dass die gar nicht so verbreitet ist. Und zwar einerseits wegen technischen Problemen, andererseits zeigt sich ja immer mehr auf, dass eben das Return on Investment eben nicht gegeben ist. Und dann, was ich jetzt langsam sehe, was wir sehen, ist, dass jetzt schon eine Art und da brauche ich jetzt das Wort KI, KI-Fatigue aufkommt. Und zwar interessanterweise bei den jüngeren Generationen, die sich zum Teil sogar eher weigern, gewisse Instrumente zu brauchen. Jetzt, es ist sehr verallgemeinert natürlich. Und nochmals, wenn wir jetzt diese Projektion machen von heute bis auf 10 Jahren, also es wird genauso noch Arbeitsmarktstrukturen geben wie heute. Wir werden, was die Regulatorien anbelangt, ich meine, das 10 Jahre sind da nichts, oder? Also ich sage, und das ist selber auch gesagt, Stefan, wir leben natürlich in einem Großunternehmen, das erst noch börsenkotiert ist, da leben wir von Quarter zu Quarter. Also ganz klar, der Rhythmus ist da sehr intensiv. Und da müssen wir aufzeigen, ich meine, ich muss und darf auch jeden Quarter, darf ich bei uns im Aufsichtsrat natürlich Rapport machen. Einerseits über eben, wie das aussieht in der regulatorischen Welt, wie eben die Gruppe sich da positioniert. Auch zu KI übrigens. Also ich bin Vorsitzende des Responsible AI Committees der Adecco Group. Natürlich wahnsinnig spannend. Also, wir haben dieses schnelle Quarter-to-Quarter, aber in der Politik, Regulatorien, das wissen wir auch. Ich meine, wenn ich in 5 Jahren, wenn wir da was durchbekommen, dann war das enorm schnell. Jetzt sprechen wir von 10 Jahren. Also, da werden Strukturen, die wir heute haben, werden da noch bestehen. Jetzt führt das natürlich zu einer Antwort auf deine Frage, und zwar ist es die, ja, hallo. Ich meine, wenn wir in 10 Jahren noch die gleichen Strukturen wie heute haben, ist das ein gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen? Und wenn ich jetzt schaue heute schon, wie wir einen Reformbedarf haben mit den jetzigen Strukturen, wie wir eben sehen, dass Inadäquation, no? Inadequacy zwischen der Welt der Arbeit, also des Arbeitsmarktes und eben den Regulatorien und dem zum Beispiel dem Bildungswesen, der Bildungspolitik in vielen Ländern und in Deutschland eben sehen wir da auch eine Erosion. Wie das Problem eben nicht gelöst wird, dann ist dieser Ausblick in die Zukunft der, dass er eigentlich ein kritischer sein muss. Übrigens zu dem Thema, ich war vor, mittlerweile sind das auch etwa 3 Wochen her, war ich am OECD-Ministertreffen der Bildungs- und Arbeitsminister. Das findet alle 2 Jahre statt, wo dann eben eine Bestandesaufnahme gemacht wird, nicht? Also, okay, was haben die verschiedenen OECD-Mitgliedstaaten, da gehört ja Deutschland natürlich auch dazu, was haben die jetzt erreicht in den letzten 2 Jahren? Welche Initiativen möchten sie insbesondere hervorheben? Ja, Stefan, also ich war da schon ein bisschen besorgt, weil von den Themen her, da war es so ziemlich das Gleiche wie vor 2 Jahren in Brüssel und vor 4 Jahren und vor 6 Jahren. Natürlich spricht man auch da von KI, aber gut, also so bahnbrechend ist es ja nicht. Und dann hier eben zu meinem Kommentar, als uns dann von der OECD die vergleichenden Zahlen aufgezeigt wurden, was den Bildungsstand der Leute, der Menschen anbelangt, oder angeht in den verschiedenen OECD-Ländern. Stefan, das ist erschreckend. Also wir sind da zurückgegangen. Wir haben in den Bildungssystemen, haben wir es nicht geschafft, eben, und das wurde ja vor KI oder vor Technologie, wurde das ja alles schon aufgegleist und ist eben ein Resultat eines Systems, das wir mitziehen seit dem Zweiten Weltkrieg. Da haben wir es nicht geschafft. Und wir wissen es. Ich meine, ich habe dort auch gesagt, ich habe da natürlich öffentlich das Wort, nicht als Vertreterin der Wirtschaft. Da waren wir immerhin zu zweit. Ah, übrigens, die andere Vertreterin ist Deutsche, die Hanni Rosenbaum. Sie ist die CEO von Business at OECD. Also da hat Deutschland eine sehr starke Stimme in dem ganzen Prozess. Und ich habe da gesagt, also ich habe nicht in diesen Worten, habe ich gesagt, Leute, ich bin jetzt seit 16 Jahren in dieser Branche. Und also ich meine, wenn wir es uns leisten können, weiterhin so langsam und, Entschuldigung, ineffizient das voranzutreiben, dann ist das gut. Aber aus meiner Sicht können wir das eben nicht. Jetzt möchte ich natürlich nicht Öl ins Feuer gießen von all denen, die sagen eben ineffiziente Politik und so. Aber hier, das ist schon ein Thema. Und nochmals, wie ich jetzt den Bogen zu meiner Antwort vorher, ich hoffe nicht, dass wir in 10 Jahren immer noch in der Situation sind, weil dann, sage ich dir, wird die Arbeitswelt ein ganz ungemütlicher Ort sein. So, jetzt ist ein bisschen düsterer Ausblick von einer komischen Perspektive wahrscheinlich.
Genau, ich denke auch, KI demokratisiert Wissen, aber halt eben nicht Urteilsvermögen. Und ich glaube, das Wissen ist viel mehr da, auch bei den jungen Leuten, die wir so führen. Aber eben dann diese ganzen Datenwust zu interpretieren, die richtigen Rückschlüsse zu ziehen, analytisch drauf zu blicken, das wird zum besten wahrscheinlich der Skill der Zukunft sein. Also wir gehen schon davon aus, also auch viele unserer Unternehmen oder Kunden, die uns beauftragen, spiegeln uns, dass sie sich alle mit KI beschäftigen. Ich glaube auch noch nicht ganzheitlich wissen, was sie da eigentlich tun, ehrlicherweise. Aber wissen, dass sie sich damit beschäftigen müssen. Aber so ein bisschen, wir machen es, was alle machen, aber wie du schon sagtest, Return on Invest fehlt teilweise und manchmal eben auch die Effizienz. Was würdest du denn sagen, wie jetzt, egal wie es was in 10 Jahren ist, KI zum Beispiel auch die Führungsstruktur oder auch vor allem auch Entscheidungsprozesse verändern kann? Was ist so deine These, so, wenn du so in 3, 4 Sätzen beantwortest, wie würdest du das beschreiben?
Also ich meine eben nochmals zum Thema in 10 Jahren sind natürlich auch andere Leute im Arbeitsmarkt. Also das Thema Demografie müssen wir schon natürlich mit beachten. Wenn ich jetzt diese eine Bemerkung mit der Struktur gemacht habe, kommen wir jetzt zu, ja, wer ist denn in diesem Arbeitsmarkt? Und bis in 10 Jahren sind jetzt genau die Generationen, weil einerseits draußen, von denen wir wissen, Rentner etc. Dann ist das Thema in Deutschland, ist das ja auch besonders stark mit dem Mangel, oder?
Absolut.
Nur numerisch einfach an Arbeitenden, jetzt unabhängig davon, ob sie die Kompetenzen haben oder nicht. Und dann haben wir eben die, die jetzt aufwachsen mit diesen ganzen Technologieinstrumenten, was eben dazu führt, dass sie auch völlig anders an die Arbeit herangehen, die werden dann in einem Alter sein, wo sie dann selber eben auch Führungsfunktionen auch langsam übernehmen sollten, wenn sie das nicht schon viel vorher gemacht haben, sofern sie eben in den klassischen Organisationen, Unternehmen und Prozessen sind wie jetzt. Also es ist klar, die Führung wird anders aussehen, weil die Menschen, die dann im Arbeitsmarkt sein werden, schon ganz anders sein von sich aus oder andere.
Anders sozialisiert wurden.
Ja. Genau. Und da komme ich jetzt zurück, eben all die, die mit den jungen Generationen zu tun haben, die in den eigenen Mannschaften und Frauschaften, die merken ja schon, oder? Wir sehen das alle. Also das wird schon ein Thema sein. Es wird klar sein, wenn wir von Kollaboration sprechen, und das wissen wir, das war schon immer wichtig, wird jetzt immer wichtiger, dass Teil dieser Kollaboration auch Mensch-Maschine so quasi sein wird. Ja gut, bis in 10 Jahren haben wir das dann wohl, sind wir sicher an einem anderen Punkt als jetzt. Ich meine, jetzt weiß man dann noch nicht so genau, wie damit umgehen. Dann werden wir davon ausgehen, dass die Führung, dieses Menschliche, von dem wir alle sprechen, dass das eben mehr hervorgehoben werden muss, müssen wir schauen. Weil ich denke, wir werden in einer Datenwelt leben. Also auch der Arbeitsmarkt, da werden Unternehmen und eben Entscheidungs- und Führungsprozesse werden sehr stark data-based sein, oder? Ich meine, auch jetzt, heutzutage, unser Unternehmen, viele Unternehmen sind vor allen Dingen Data-Hubs. Und wir sind ja alle erpicht darauf, dass wir das Monster füttern, nicht? Und dann, wir kommen vielleicht dann auch noch darauf, was es dann heißt mit Täterdaten. Und dann sind ja diese sehr biased auch etc. Nochmals zurück bis in 10 Jahren, auch was eben Führung anbelangt, gehen wir davon aus, das wird datengetriebener. Und dann, und jetzt komme ich natürlich stark auf unsere Branche, wo wir eben KI einführen, auch in Prozesse, Entscheidungsprozesse, wo wir Automatisierung natürlich auch vorantreiben, aus guten Gründen zum Teil. Also ich gehe davon aus, dass in Zukunft dann auch Entscheidungsprozesse eben sehr technischer werden und automatisiert werden. Also da wird die Welt schon anders aussehen. Und es kommt natürlich dann immer auf die Branche drauf an, auf die Größe des Unternehmens. Aber dieses Zusammenspiel Mensch-Maschine, das wird schon anders aussehen.
Ja, was wir beobachten, und da stimme ich dir absolut zu, sonst sind wir auch fast am Ende, ist die Führung,
was?
Wie ich sie kann. Ja, wir haben aber noch weiter folgen. Die Führung, wie ich sie kannte, war eigentlich so geprägt, die Führungskraft hat einen Informationsvorsprung in der Regel und hat dann darauf basierend auch so ein bisschen die Richtung den Mitarbeitenden vorgegeben. Und ich denke, es wird sich eher in die Richtung entwickeln, dass dieser Informationsvorsprung schwindet. Also eigentlich alle haben die gleiche Information und die Führungskraft wird eher so ein bisschen orchestrieren, wie vielleicht die Dinge zu interpretieren sind, was man daraus macht, vielleicht die Governance drumherum oder das Framework bauen. Und deswegen wird eigentlich ein ganz anderer Skill in der Zukunft für Führungskräfte nötig sein. Und diese weichen Faktoren wie Empathie, Kommunikationsfähigkeit, ein Stück weit dieser Spannung zwischen Autonomie versus Kontrolle, das sind, glaube ich, so die Themen der Zukunft, die wir sehen. Und deswegen tun sich auch viele Führungskräfte aktuell so schwer, glaube ich. Ja. Das ist zumindest, was wir brauchen.
Weil ich meine, honestly, wir reden ja schon länger, oder? Von diesen Elementen. Und es ist aber so, und Führung ist ja auch kulturell und Arbeitsmärkte sind auch kulturell, das spielt da immer mit. Und ich denke, dass wir in germanischen Kulturkreisen uns eher wahrscheinlich eben an hierarchische, Top-Down etc. Strukturen gewohnt sind. Und nochmals, das kann ja nicht neu sein, oder? Was jetzt eben als Kompetenzen da aufkommt. Aber jo, neu ist, dass es früher galt das wahrscheinlich als Wischiwaschi, das ist nicht sehr politisch korrekt, was ich sage. Aber jetzt merken wir tatsächlich, ja. Also bei den jungen Generationen ist es wirklich so. Also da wissen wir jetzt schon, also das muss man besprochen haben vorher, da muss man sofortiges Feedback geben, da muss man auf mentale Sicherheit dann auch achten, psychische Sicherheit, Gesundheit etc. Jo, das sind Themen, die von jemandem, der führt, eben integriert werden müssen. Und das Wahnsinnige ist, also so quasi das Yin und Yang der Technologie, nicht? Also wir werden uns mehr und mehr Mensch-Maschine in diese Richtung bewegen, wo wir viel abgeben können. Und dann eben sind es diese Elemente, die bleiben und die wir dann im Zwischenmenschlichen hervorheben müssen.
Ja, wird eine spannende Zeit. Und ich glaube, wir als ADECO-Gruppe und auch als DISAG sind auf jeden Fall bereit, diese Herausforderung anzunehmen.
Ja, total.
Und freuen uns darauf. Ja. Mit diesen Worten würde ich mich auch erstmal bedanken. Und hat mir richtig Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ja, freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge.
Auf bald, hoffe ich.